Ja, also ihr könnt mich alle hören. Hallo. Ich bin Boris, Teil des anarchistischen Schwarzen Kreuzes in Belarus. Ich werde über Traktoren, Raketen und das Internet in Belarus reden. Ich habe sehr wenig Zeit heute. Ihr werdet viel davon sehen. Wir sind in Saal G, denn ich wollte in dem Saal Z nicht sein, denn das ist ideologisch vorbelastet für Menschen in Osteuropa. Es wird am Ende eine kurze Frage-Antwort-Session geben. Was ist ABC Belarus? Wir sind eine aktivistische, anarchistische Kollektive. Menschen, die im Gefängnis gelandet sind, gegen einen Diktator in ihrem Land zu kämpfen. Und es gab, zum keinem Zeitpunkt war niemand im Gefängnis. Zu jedem Zeitpunkt war jemand im Gefängnis. Wir machen Solidaritätsarbeit mit Menschen, die in Gefängnissen sind, mit ihren Familien und so weiter. Es geht auch darum, eine Sicherheitskultur zu bewerben, also die neuen Mechanismen von Diktatoren zu umgehen. Wir sammeln Daten von Gerichten, damit man sehen kann, was das Regierung benutzt, um die Laptops zu brechen. Und es gibt unsere Webseite, da könnt ihr sehen, worum es geht. Also Traktoren. Hier, die sehen jetzt nicht immer so aus, manchmal sehen die so aus. Traktoren sind eine der wichtigsten Teile, um sich vorzustellen, wie die Industrie in Belarus aussieht. Nach dem Fall der Sowjetunion war die Belarus eine Mischung aus schwer und mittlerer Industrie und die war mit Krieg oder Militarismus der Sowjetunion immer eng verbunden. Ne, man Teile für Raketen und so weiter, und das ist bis heute so. Teile der russischen Kriegsindustrie hängt von Belarus ab. Russische Raketen, die in der Ukraine irgendwelche Dinge abschießen, das hängt auch mit der belarussischen Industrie zusammen. Die Chips, die da produziert werden, die funktionieren nicht ordentlich, die funktionieren wie Scheiße. Ihr müsst euch das vorstellen, in postsowjetischen Ländern, da gibt es sehr viel veraltete Technologie. Und darum geht es also um die Raketen. Belarus nimmt an einem russischen Krieg, der aktuell läuft, teil und hat auch schon sehr lange im Vorfeld, zum Beispiel durch Produktion von Raketen, alle möglichen fliegende Scheiße, die jetzt eben über der Ukraine runterkommt. Nach dem Kollaps der Sowjetunion war auch Belarus immer heftiger abhängig von Russland, Öl, Gas, wirtschaftlich abhängig von Russland. Und damit eben auch politisch abhängig. Also Lukaschenko hat nächstes Jahr das 30-jährige Diktatorenjubiläum. Das ist ein sehr spezieller Charakter. Man kann da Vorlesungen in Universitäten über seine Personalität hören, aber ich werde ein paar Dinge, wie er Technologien sieht und wie er die Welt sieht, werde ich ein paar Worte sagen. Also wir brauchen es geht darum, wir brauchen kein System, um Wahlen zu fälschen. Wir können unser eigenes bauen und wir können es durch den Staat betreiben lassen. Viele Dinge, die in Belarus sind eben in Belarus entstanden oder auch dort erstellt worden. Er hält sich für sehr nah, naturnah, und das zeigt sich auch in seiner Einstellung zu Technologie. Und die letzte Einstellung ist, ja, ich habe nicht mal ein Smartphone. Ich sehe, wie andere Weltführer damit die ganze Zeit beschäftigt sind. Ich kenne Sicherheit und muss mich darauf nicht einlassen. Also er weiß, wie man einen Traktor fährt. Er weiß wahrscheinlich, was ein iPhone ist. Aber seine Einstellung ist, er braucht genug kluge Leute um ihn herum, die ihm helfen, die moderne Welt zu navigieren. Er hat ein großes, sagen wir mal, Kabinett von Leuten, die ihm helfen, die moderne Welt zu verstehen. Obwohl es eine Diktatur ist, war das Land für viele Jahre lang Partner der Europäischen Union. Das hat sich erst kürzlich geändert. Und vor den Protesten in 2020 war die Europäische Union hat stark zusammengearbeitet, was auch die Grenzsicherheit betrifft. Also ähnlich wie Türkei, da ist es immer praktisch, wenn man Grenzsicherheit durchsetzen will, ist es immer praktisch, einen blutigen Diktator an der Hand zu haben. Also wenn man da zum Beispiel zum Belarus, zur Grenze kommt von Belarus und dann gibt es eine riesengroße Röntgenmaschine, um da sein Auto durchleuchten zu lassen, dann sieht man da das Schild, ja, finanziert durch die Europäische Union. Da freut man sich dann wirklich, wie die Europäische Union bei der Demokratisierung von Belarus mithilft. Infrastruktur, Straßen und so weiter, das war alles verbunden. Also es braucht ja auch Straßen zwischen Russland und Europa, also mittlerweile nicht mehr, aber damals wollte man das eben noch. Und einige Länder innerhalb der Europäischen Union haben auch Polizei in Belarus unterstützt. Da gab es einen großen Skandal in Deutschland, dass deutsche Prügelkorps nach Belarus gegangen sind und belarussische nach Deutschland, sodass die die Idee war dann, dass die belarussischen Prügelkorps nicht auf sich eingeprügelt haben, sondern die standen da daneben und haben das die Deutschen machen lassen und da haben sie gelernt, alles aufzunehmen und dann die Aufnahmen benutzen, um dich nachträglich dafür zu belangen, was auf irgendeinem Demo passiert ist. Und es gibt viele andere Geldflüsse, technologische auch, öffentliche und private Wirtschaft, Diktatur, ja, aber Geld kam eben leicht über die Grenze. Es gibt leichte Technologie, mit der man gegen die Bevölkerung kämpfen kann. Also Wasserkanonen wurden aus Kanada importiert. Ich zeige euch nachher mal, wie die belarussischen Leute diese Fahrzeuge gehackt haben. Kameras waren überall, die Cops haben das eben von den deutschen Cops gelernt. Es gab neue Technologien, so wie mobile Autoschilder. Damit haben sie dann die Straßen abgesperrt. Die grundsätzliche Idee ist, es gibt einen Truck, der bringt ein großes Schild ab, der die ganze Straße blockiert und dann können die Protestierenden da nicht durchlaufen. Es gab Tränengas und Granaten aus der Tschechischen Republik, alle möglichen Länder geben Waffen an Belarus, also sagen, naja gut, wir wissen, ihr macht damit irgendwelchen Quatsch, aber nehmt das erstmal. Es gab auch interessante, lustige Sachen, dass da haben Menschen während des Protests die so eine weiß-rot-weiße Flagge rausgehängt während der Proteste, das war die Protestflagge und der belarussische Staat hat dann. Also der Ton funktioniert nicht, aber man hört nur, dass man über den lacht. Das ist ein interessanter Hack. Da hat jemand, ein Staatsmitarbeiter, versucht, die Flagge zu entfernen. Und dann gibt es Benachrichtigungssysteme innerhalb der Stadt, die benutzt wurden, die dann patriotische Musik während der Proteste gespielt hat. Das hat der belarussische Staat getan, um die Protestanten zu demoralisieren. Das sieht verrückt und bizarr aus. Dann hier der Hacking-Part, wie man die kanadische Wasserkanone gehackt hat. Also wir sind sehr kreativ, wir lieben es zu hacken. Hier, so hackt man die Wasserkanone. Und später haben sie dann aufgehört, die zu benutzen, weil das eben passiert, wenn man sie hackt. Die waren sehr offen für Hacking, also man konnte es einfach aufmachen und mitnehmen. Das Internet in Belarus.
Das ist ein interessantes Thema. Wir sind ein postsowjetisches Land. Wir hatten sehr lange gar kein Internet. Und der Consumermarkt für das Internet, der hat sich erst recht spät eröffnet. Ich habe persönlich erst 2004, 2005 bekommen. Und das Internet hat sich sehr, sehr langsam entwickelt und dann ist es plötzlich explodiert. Eine der Sachen war, Die Online-Infrastruktur wurde für die Proteste 2005, falsches Datum hier, genutzt. Und wir hatten Protestcamps in der Straße, wir hatten Indymedia-Account, wo man die Updates, Live-Updates ins Internet gestreamt haben. Und dann ging es los, dass Internetseiten geblockt wurden in Belarus. So, Indymedia wurde geblockt und da gab es das erste Zensur, aber es gab sehr viel Solidarität vom Rest der Welt und so konnten die Protester sich trotzdem wehren. Und sie konnten sich trotzdem über das Internet organisieren, auf Tour etc. Von 2016 wurde dann das Tornetz geblockt. Es war etwas schwierig zu blockieren, weil es geht nicht einfach so mit Traktoren, die man auf die Straße stellt. Man braucht schon ein paar kompliziertere Systeme und die kriegt man jetzt nicht so einfach. Also kannst du auch nicht einfach eine Rakete drauf schießen, auch wenn du ganz schöne Raketenfabriken hast in Belarus, aber es wurde schwieriger. Und die Polizei von Belarus wurde auch öfter mal auf Sicherheitskonferenzen gesehen, wo sie dann Sachen von deutschen Firmen gekauft haben. Es gab einen Leak von einer italienischen Hacking-Firma, wo dann bekannt wurde, dass belarussische Offizielle versucht haben, diese Software zu kaufen. Und seit 2016 versuchen sie halt immer mehr und mehr Internetseiten zu blockieren, anarchistische Webseiten zu blockieren. Und in 2020 ist das Ganze explodiert. Und Hunderte und Hunderte Webseiten wurden blockiert und manche waren natürlich islamistische Webseiten, so ein Scheiß. Aber es kamen auch kleinere Webseiten, die halt blockiert wurden von der Regierung. Der belarussische Staat jetzt unter Bedrohung war, angegriffen wurde. Es gibt jetzt auch offizielle Webseiten, die halt nur für belarussische IP-Adressen gewitelistet sind. Und so kann man es von außen gar nicht sehen. Und so kann man halt nicht mehr so einfach feststellen, was in Belarus passiert. Die SOM ist die belarussische Kommunikationsinfrastruktur. Es gab verschiedene Versionen dafür und es ist eigentlich eine Backdoor, ist eine legale Backdoor, um bei den Kommunikationsprovidern direkt hineinzukommen, um in das mobile Netzwerk hineinzukommen und das mobile Internet hineinzukommen. Das ist einfach die Polizei steckt einfach irgendwo eine schwarze Kiste irgendwo und dann kann die Polizei direkt in dein Netzwerk rein und kann einfach schauen, was dort passiert. Sie kennen Identifikatoren, duplizieren und denen gehört eigentlich das private Netzwerk. Das belarussische Internet ist eigentlich staatlich und du hast eigentlich nur einen Ausweg raus aus dem Staat und alle privaten Unternehmen, die mit diesem Internet arbeiten, die mieten dieses Internet vom Staat und dann verkaufen sie es erst an den Endverbraucher. Internetzensur. Ich habe euch erzählt, sie gehen und kaufen alle möglichen Objekte ein, Software ein und die haben auf jeden Fall sie hatten das Netzwerk, gab es schon länger, was sie aufgebaut haben, aber nach den Wahlen haben sie dann angefangen, dieses Netzwerk zu nutzen. Und während den Wahlen ist das Internet ausgefallen in weiten Teilen des Landes. Und da gab es dann auch Hilfe von russischen und chinesischen offiziellen Stellen, um und der Regierung zu ermöglichen, die Infrastruktur zu kontrollieren. Und allerdings hat die Regierung festgestellt, sie braucht das Internet selber und so haben sie die Kontrolle wieder zurückgenommen, einige Tage danach. Es gab aber auch private Firmen, die Belarus geholfen haben. Microsoft. Natürlich gibt es natürlich sehr viele Raubkopien von Microsoft, aber auch Skype-Infrastruktur wurde genutzt, um die Demonstranten zu überwachen, die Aktivisten zu überwachen. Es ist jetzt eigentlich nicht so ein hochtechnologisiertes Land, also kann man, gibt es dann halt so einen Mann mit einem Laptop, der eine Maske trägt, der eine Zeugenaussage gibt, die dann zu 15 Jahren Knast führen kann. Und man hat festgestellt, es waren oft dieselben Polizisten, die halt gegen verschiedene Aktivisten ausgesagt haben. Und das war sehr vorteilhaft für die Polizisten. Sie konnten nicht identifiziert werden, sie mussten nicht vor Ort sein. Und das machte ihre Repression eigentlich sehr mobil und leicht zu transportieren. Skype und Microsoft haben eigentlich nicht wirklich.
Synesis war eine belarussische Firma, die. Eines der Produkte, die sie hatten, war Keypod. Das war wie eine Echtzeit-Gesichtserkennung. Und diese App wurde benutzt, um Protestierende zu identifizieren und hohe politische Targets zu finden in der Stadt. Und zum Beispiel eines unserer Kollegen hier wurde verhaftet durch Keypod-Identifizierung und man hat ihn dann verfolgt und dann die Gesichtserkennung hat also funktioniert in manchen Situationen. Sie hatten ja auch ihre eigenen Gesichtserkennung benutzt, um für Protesten zu identifizieren, erstmal Bilder vorgemacht. Und diese Sachen wurden dann von Keypod ausgedruckt und für die Gerichtsverhandlungen auch verwendet und als Beweismittel genommen.
What else is here? The company itself was trying to present.
Die Firma hat sich darstellen wollen wie eine schöne, also eine gute Firma dargestellt.
Es gab einen Monat später gab es einen großen Artikel, wie diese Firma geholfen hat, die Revolution zu unterdrücken. Das ist eine großartige Firma, auch nochmal, die Intel heißt, die auch der Meinung ist, Geld stinkt nicht. Das ist recht lustig, denn Intel war sehr stolz darauf, mit Synesis zusammenzuarbeiten bis 2002, bis es dann Sanktionen gab aus der EU, aber die US eben nicht. Und als der große Krieg dann ausgebrochen ist, ist Synesis auch auf die US-Sanktionsliste gerutscht. Also haben sie diese Webseite zu Keypod gelöscht von ihrer Webseite. Aber wenn ihr nach Keypod Intel sucht, dann findet ihr immer noch eine chinesische Webseite, also eine Webseite auf Chinesisch auf der Intel-Webseite, die hilft, die erklärt, wie sie da also helfen, irgendwelche Menschenrechte durchzusetzen in Belarus. Das scheint immer noch relativ stolz darauf zu sein, aber eben nur für den chinesischen Markt. Es gibt einen gewissen Hype, dass Telegram recht viel benutzt wurde, um Proteste zu organisieren, und das wurde es natürlich auch, aber die andere Seite dieser Münze ist, wir haben einen relativ großen Shitstorm geerntet, denn Menschen konnten auch identifiziert werden über die Art und Weise, wie Telegram aufgebaut ist, über IDs, über eindeutige IDs. Da ist es egal, ob man die Telefonnummer ändert und so weiter. Also wurden viele Leute verfolgt, weil sie Dinge auf Telegram gemacht haben. Und nachdem diese Revolution unterdrückt wurde, umso weiter wir da wegkommen, da reichte es dann schon, dass man irgendwie ein Scheiße-Emoji zu einer Info, dass ein KGB-Agent erschossen wurde, das reichte dann schon, um dich zu verfolgen. Der belarussische Staat observiert nicht nur Telegram, sondern eben auch andere soziale Netzwerke. Telegram war nicht sehr kooperativ mit dem belarussischen Staat. Die haben immer noch versucht, das Image zu verkaufen. Wir sind für Menschenrechte und so weiter, dieser ganze Bullshit. Aber ein Jahr später waren wir schon in einer Situation, wo, als die Proteste wieder zurückgingen, dass Telegram angefangen hat, Webseiten zu sperren, nicht Webseiten, bestimmte Channel in Telegram zu sperren, also Doxing für Polizisten oder Informationen über Gerichtsfälle und so weiter und so fort. Es gab einen Channel, der hieß Belarusian Punishers, wo es also darum ging, Polizisten zu zeigen, die gewalttätig geworden sind. Der ist jetzt blockiert, den kann man nicht mehr finden. Und Telegram sagt, na, wir machen das nicht. Apple hat uns gezwungen, das so zu tun. Aber es ist natürlich in gewisser Weise eine zweispurige Straße. Man muss miteinander kooperieren, damit das passiert. Also auf der einen Seite, Telegram hat zum anderen auch dieselben Gruppen blockiert in Russland, die auch gezeigt haben, wie Polizisten Gewalt angewendet haben und so weiter. Also es gibt viel Zensur an der Stelle, viel Kooperation nach den Protesten. Also während der aktiven Phase hieß es, ja, wir stehen bei euch, wir unterstützen euch, aber als es sich herausgestellt hat, dass der Status quo eben bleibt, sind sie dazu übergegangen, den Gesetzen des Länder wieder zu folgen, auch wenn die unterdrückerisch sind oder eben ungerecht. V-Kontakte ist ein soziales Netzwerk in Russland, das hat Verbindungen zum FSB und der russische Geheimdienst weiß eben, was man da tut, und es gab Leute, die da organisiert haben, aber es war selbst für normale Leute relativ klar, benutzt keine russischen sozialen Netzwerke, das war relativ nah, scheinbar keine chinesischen sozialen Netzwerke, ist vielleicht auch eine gute Idee, oder überhaupt keine sozialen Netzwerke benutzen, weil man da eben die sozialen Bewegungen irgendwie nachvollziehen kann. Also Telefone und Datensammlung. Was haben wir während der Proteste gelernt? In den letzten Jahren, Cellebrite, die sind verdammt glücklich, sich an jedes Unterdrückungsregime zu verkaufen. Belarus ist da keine Ausnahme. Die wurden benutzt, sie werden auch noch benutzt. Der belarussische Staat kauft immer noch Cellebrite-Lizenzen und Sanktionen sind einfach nur total lächerlich. Die Firmen sagen sogar, also wenn sie sagen, naja gut, wir machen das nicht, aber am Ende machen sie es dann doch über eben eine dritte Firma. Es gab auch andere Firmen, man kriegt einfach so eine Menge an Telefonen und dann gibt es 500 Leute, die festgenommen werden, die Telefone werden konfisziert und die Daten werden extrahiert und dann hat man die Zeit, diese Daten zu analysieren und dann wird man vielleicht ein halbes Jahr später verfolgt für die Dinge, die sie auf diesen Telefonen gefunden haben. Und es gibt auch viel Diskussionen, auch hier am Kongress, in der Sicherheitscommunity allgemein, starke Passwörter, Verschlüsselung ist alles ganz wichtig, aber wir haben herausgefunden, Verschlüsselung funktioniert nur sehr schlecht, wenn sie dich quälen, wenn sie dich foltern. Es gibt eben keine technologische Lösung. Gibt es dann am Ende nur die Entscheidung, sterbe ich jetzt oder gebe ich ihnen das Passwort? Und das funktioniert dann eben erstaunlich gut. Nicht nur in der Retrospektive, sondern eben auch, indem man dich damit bedroht. Also wenn man weiß, andere Leute wurden gefoltert, dann sagen die danach kommen eventuell, na gut, also ich gebe euch das, ohne dass ihr mich dafür foltern müsst. Es gibt also viele Beschreibungen von Folter im belarussischen Staat. Es ist völlig egal, wie perfekt ihr euer Sicherheitssystem in Bezug auf Sicherheit ausrichtet. Der menschliche Faktor ist dann häufig eben der schwächste Faktor. Und dann gibt es Situationen, wo die Polizei Aktivisten nachgeahmt hat, haben dann im Zweifel auch Nacktbilder verteilt oder Leute haben dann sich eben an diese Aktivisten gewandt und wollten sich mit denen treffen. Solche Geschichten. Das Telefon, die SIM-Karten, die gehören dir quasi nicht, die mietet ihr nur von den Firmen sozusagen. Und wenn man einmal so weit ist, dass die Menschen das glauben, wenn der Staat, dem gehört die Telefonnummer ist nicht mehr eindeutig. Da gab es viele Situationen, wo Telegram-Accounts übernommen wurden durch den Staat, indem sie einfach die SIM-Karten geklont haben. Oder andere Leute, normale Menschen würden eben kein Passwort auf den Telegram-Account drauf einrichten. Und das ist dann sehr einfach. Also hört bitte auf, das zu benutzen, so einen Mechanismus zu benutzen. Das ist nicht sicher. Und das ist auch eine Nachricht vielleicht an die Signal-Leute. Traffic-Analyse, da haben die Leute eben versucht, rauszufinden, was die Leute tun. Das ist dann eben auch häufig Grund für eine Hausdurchsuchung, wenn das verdächtig aussieht. Also, jetzt Widerstand. Widerstand ist leider sehr niedrig technologisch. Es gibt wenig Lasergewehre oder so einen Schmarrn. Das ist immer die Geschichte von Widerstand gegen ein autoritäres Regime. Wenn der Staat sehr hochtechnologische Hitzewaffen hat und so weiter, am Ende stehen die Leute mit den Steinen und mit den Stöcken auf der Straße. Aber die Leute haben eben Technologie sehr schnell adaptiert und gelernt. Die Leute haben gelernt, Proxys, Tor, VPNs zu benutzen. Diese Dienste sind massiv nach oben gegangen während der Proteste. Das waren jetzt also nicht die 20, 30-jährige altigen Freunde, die ihr da so kennt, sondern das waren Leute, die irgendwie 60 sind, die gezwungen waren, sich das anzuschauen, weil sie eben Teil des Protests werden sollten. Und um das zu tun, mussten sie diese Technologien eben lernen. Also Mesh-Netzwerke klingt, als wäre es eine großartige Idee, aber und vielleicht auf einem anderen Planeten eines Tages wird es mal funktionieren, aber für die durchschnittliche Person, das wird nicht funktionieren, die kriegt man nicht zum Laufen, Leute können das nicht bedienen. Zerstörung von Überwachungsmaterial, also Leute sind einfach rumgegangen und haben Kameras kaputtgeschlagen, Infrastruktur hacken, es gab viele Versuche, Infrastruktur zu hacken. Einer der größten war der Hack der ID-Datenbank. Da sind auch viele andere Sachen mit rausgefallen. Also es gibt Datenbanken für alle möglichen Sachen bezüglich der belarussischen Bevölkerung, wer im Gefängnis ist und so weiter. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, Polizeiaktivitäten nachzuvollziehen, wer die sind, wo sie arbeiten und so weiter, die persönlichen Informationen von Polizisten veröffentlichen und von Funktionären, Bürokraten. Auf Telegram gab es also so riesengroße Listen, Tausende von Menschen, Zehntausende von Menschen. Es gab eine Karte, wo man dann irgendwie gucken kann, lebst du neben einem Arschloch in deinem selben Haus, der irgendwie Teil des Unterdrückungsapparats ist. Und das hilft eben auch sehr. Und man kann eben auch einen gewissen Druck ausüben auf die Polizisten, denn die Polizisten, wenn sie denken, die denken dann, wenn du die Adresse kennst, dann kommt da jemand vorbei und haut dich und bringt deine Familie um. Und das ist nicht passiert, aber es übt einen gewissen Druck aus. Und wir hatten auch eine Lösung dafür. Was macht man denn, wenn die Polizisten dich foltern für deinen verschlüsselte Festplatte? Und dann ist der Plan, du machst die Festplatte kaputt. Manchmal kannst du es eben nicht und dann macht man eben so Pläne, ne? So eben wie in Filmen, okay, man haut irgendwie den Bildschirm ein und der Punkt ist, ihr habt ein Smartphone und wenn ihr es kaputt haut, dann wird der durchschnittliche Prügelkopf nicht mehr wissen, was er mitmachen soll. Also ich meine, er kann euch nicht mehr foltern, das jetzt aufzumachen. Es funktioniert einfach nicht. Und das war eine Lösung für viele Aktivisten. Also wenn ihr in einer gefährlichen Situation seid, dass ihr verhaftet werdet, dann macht ihr das Telefon kaputt und dann habt ihr quasi die Zeit, während ihr ins Gefängnis gebracht werdet und dann kommt irgendwann der Experte kommt und dann das Telefon auch sich anschaut. Und das ist der Zeitraum, in dem die meiste Folter passiert und das kann man dann eben vermeiden. Manchmal werdet ihr auch verhaftet, bevor ihr das Telefon kaputt machen könnt. Ein Freund lag am Boden und versuchte irgendwie, während er in Handschellen war, irgendwie am Boden lag, das Telefon kaputt zu hauen. Und er hat es also wirklich geschafft. Und die Polizisten haben sich dann gefragt, wie habt ihr das gemacht? Also ihr wart doch hier gefesselt. Aber das hat tatsächlich dann gewissen Leuten jedenfalls geholfen. Und es gab eben auch Online-Fortbildungen, Workshops, um rauszufinden, wie kann man die Sicherheit der Smartphones verbessern, von Telegram verbessern und so weiter. Das ist eins von den Beispielen, Online-Fortbildung sozusagen. Da geht es jetzt nicht um Smartphones, sondern um die Erstellung von neuen Technologien in Belarus. Also es hat jetzt mit Traktoren nichts zu tun, sondern das geht darum, die Polizei nicht die Mobilität zu nehmen. Und viele Leute hatten eben Angst, so Online-Fortbildungen anzubieten sozusagen. Man kann natürlich auch geblockt werden dafür, man kann gebannt werden. Wie mache ich einen Molotow-Cocktail? Das ist natürlich eine illegale Aktivität. Und da kann der Account gesperrt werden und so ein Quatsch. Und in der ersten Welt und Menschen in Palästina und in vielen anderen Orten, die haben eben herausgefunden, dass die Unterdrücker von den privaten Firmen gegen einen sind, während man dagegen das Regime kämpft. Also, was haben wir gelernt? Wenn man das, hier der Sticker sagt, wenn man das die Diktatur nicht kaputt machen kann, dann kann man sie immerhin noch abbrennen. Also es gibt viel, über das man reden kann. Kapitalismus ist einfach böse, hunderte von Jahren, und die Kapitalisten haben irgendwie, alles ist einfach beschissen. Ich hoffe, ihr habt das alle schon rausgefunden. Das ist kein Mysterium, das habt ihr sicher alle rausgefunden. Ihr müsst da nicht viel über Marxismus und Leninismus gelesen haben, um zu wissen, dass Kapitalismus einfach böse ist. Kapitalismus zerstört Leben, nicht nur hier, sondern auch in Deutschland, USA, im politischen Leben, sondern es zerstört Leben überall. Hongkong, Belarus, Myanmar, Syrien, überall. Die verkaufen alles, sogar ihre eigenen Mütter, Brüder, Schwestern, alles an die Diktatoren, nur um Geld zu machen. Die Telefonnummer ist keine gute ID, ist keine gute Identifikationsnummer. Benutzt sie nie, denn sie kann euch leicht identifizieren, in Deutschland auch, in vielen anderen. Das ist wie wenn ihr ein Passwort weitergebt. Wenn ihr mit eurer Telefonnummer, das ist wie wenn ihr einen Pass an die Firma gebt. Passwort ist eine gute Sache, aber viele Jahre später, ich meine, ihr könnt es natürlich auch vergessen, ihr kriegt irgendwie eine Hirnerschütterung, ihr werdet gefoltert, ihr vergesst das, Passwort ist super. Überwachung ist gut für den Staat, aber schlecht für die Gesellschaft. Also auch in der westlichen Welt wird Überwachungstechnologie verkauft, die zerstört den sozialen Kleber in der Gesellschaft. Das ist ein anderes Thema jetzt, aber ganz allgemein, Überwachung ist destruktiv für die Menschheit. Westliche Privatfirmen sind total wichtig für Diktatoren. Es ist eben nicht mehr so, dass die Diktatoren auf dem Pferd durch die Menge reiten und Hurra geschrien wird, sondern die setzen viele Technologien ein, auch in Belarus, auch in Syrien, auch in Russland. Das sind eben nicht nur Technologien, die dort lokal entwickelt wurden, sondern sehr viele Technologien, die importiert wurden, die in anderen Ländern entwickelt wurden. In diesen Ländern, in denen wir jetzt sitzen, die wurden unter gewissen Freiheiten erzeugt und werden jetzt dafür benutzt, die Diktaturen zu stärken. Und die werden jetzt auch größer. Also Russland möchte gerne halb Europa übernehmen und kontrollieren. Und da muss man eben bewusst sein. Wir müssen dagegen kämpfen. Wir müssen zurückschlagen. Wie viel Energie kann man dafür einsetzen? Wie viel muss man da jetzt tun? Smart heißt auch nicht unbedingt smart. Und damit meine ich, viele Ingenieure glauben, dass sie eine Wikipedia-Pleite die können die Wikipedia-Seite aufmachen, also wissen sie schon alles über die Welt, aber das ist eben nicht so. Viele Ingenieure verstehen nicht, wie die Welt funktioniert, wie Gesellschaften funktionieren, und wenn wir jetzt eben technologische Lösungen für gewisse Probleme finden, dann müssen wir mit Soziologen und mit Politologen und mit Aktivisten zusammenarbeiten, um zu verstehen, wie diese Technologien die Welt beeinflussen.
Die Zeit läuft uns aus, und ich rede jetzt nicht nur von ökologischen Katastrophe, sondern auch von einer technologischen Entwicklung. Wir sind in einem Rennen mit den Diktatoren und den autoritären Regierungen, die ihre Regierungen stärken wollen durch Technologie, durch Gesichtserkennung und all die ganze andere Scheiße, die den Staat stärker macht. Alles, was gegen die Gesellschaft jetzt wirkt, wir müssen unseren Scheiß zusammenkriegen. Das ist, die Revolution ist Teil einer größeren Revolution. Betrachtet euch nicht als einer Bubble, sondern wir müssen gemeinsam arbeiten. Wenn wir eine Technologiediktatur verhindern wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Technologieaktivisten, Straßenaktivisten, alle müssen zusammenkommen, um gegen die Diktatur zu kämpfen. Gegen die autoritären Attacken gegen uns, gegen unsere Familie, unsere Freunde. Und nur so können wir gewinnen. Dankeschön. Und bitte vergesst nicht zu spenden. Wir sammeln das nicht für uns selber, wir sammeln das für die politischen Gefangenen. Bitte, bitte spendet, bitte vergesst das nicht. Das ist einer der ein wichtiger Teil des Kampfes. Wir haben ein paar Minuten für Fragen. Wenn ihr gehen müsst, bitte geht ganz, ganz leise. Noch eine Frage. Und eine Frage ist ein kurzer Satz mit einem Fragezeichen am Ende. Das ist kein langer Essay. Und wir haben eine Frage von einem Signal Angel. Es gibt 4 Mikrofone. Da solltet ihr stehen, um Fragen zu stellen. Signal Angel. Das Internet möchte wissen, was du von Microsoft und Skype erwarten würdest, oder möchtest du, dass das Belarus ganz blockiert werden soll? Was ist deine Meinung dazu?
Ich meine, ich glaube nicht, dass wenn Skype aufhört, an Belarus den Service anbietet, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Aktivisten beschädigt. Also keiner von den Aktivisten benutzt Skype, aber es gibt natürlich Mechanismen, zumindest die IPs von Gerichten zu sperren. Ne? Also das ist nicht hochtechnologisch, die Lösungen sind nicht, aber die machen schon das nicht. Und Microsoft und Skype, die Geschichte aus der Vergangenheit, also momentan sind sie aufs Viper umgestiegen, das ist schon lange, die haben ihren Teil schon geleistet, niemand wird sich daran erinnern. Also fuck Microsoft.
Die Zeit läuft aus. Frage Nummer 3. Ich habe eine Frage. Wie würde bessere VPNs und bessere Anonymisierungsservice helfen? Und was hat der belarussische Staat getan, um virtuelle Maschinen im Ausland zu benutzen?
Am Anfang des Protests, als der Aufstand losging, war die komplette Infrastruktur weg. Also es gab eine gewisse Möglichkeit, die Blockaden zu umgehen über Telegram-Proxys. Ich weiß nicht genau, wie das ging, aber sie haben es geschafft. Internet hat aber im Wesentlichen nicht funktioniert. Ihr habt VPN, ihr habt Tor, es hilft euch alles nicht. Später haben sie das Internet wieder entsperrt und das ging sehr langsam, darauf zu reagieren, auf die Protest-Community, die sehr schnell gehandelt hat. Und VPNs waren so ein Stück weit sehr, sehr wichtig, aber die lokale Organisation und dafür Infrastruktur anzubieten, das war das Wichtigste. Auch dezentrale Netzwerke im Netzwerk bauen ist manchmal viel essentieller für die Proteste, als außerhalb mit VPNs ins das Land zu verlassen zu können. Aber im Allgemeinen ist es immer noch ein wichtiger Teil, um zurückzuschlagen. VPN, Anonymisierungsdienste, ich weiß nicht, wie man das besser entwickeln kann. Der Kampf gegen diese, das geht sehr schnell, das geht immer hin und her und ich kann das schlicht nicht beantworten. Das tut mir leid.
Wir kriegen noch zwei Fragen rein. Ganz schnelle an. Eins. Wie schlimm werden die ABC-Aktivisten unterdrückt, also die Aktivisten des Schwarzen Kreuzes? Müsst ihr ins Exil?
Nein, also allgemein, wenn man nicht nur über uns spricht, sondern das größere politische Spektrum von allen Gruppen, die diese Solidaritätsarbeit leisten, die sind einfach verschwunden aus Belarus. Die ganzen Aktivisten aus liberalen Gruppen, aus Menschenrechtsgruppen, die mussten gehen. Und wenn ihr identifiziert werdet als Mitglied von so einer Gruppe, dann werdet ihr verhaftet. Das ist kein legaler Staat, sondern ihr werdet einfach verfolgt. Und anarchistische Aktivisten insbesondere, da gibt es Gesetze, wo man keine Gerichtsentscheidung braucht, sondern man kriegt eben 6-7 Jahre im Knast dafür, ohne dass man sonst irgendwas getan hat. Und das ist für einige Solidaritätsgruppen schon passiert.
Wir haben auch noch eine selbstorganisierte Session, weniger auf Technologie, mehr auf politische Aktivitäten. Da könnt ihr gerne vorbeikommen und da könnt ihr noch mehr Fragen stellen. Ich würde jetzt auch vorschlagen, wir nehmen noch eine einzige letzte Frage aus dem Saal und dann sagen wir mal, ist vorbei. Wie ist denn der Gebrauch der Verschlüsselung? Gibt's, was benutzt ihr da auch stenografische?
Es gibt nicht so viele Leute, die da technologisch so fit sind, deswegen hat niemand Nachrichten versteckt, also Steganographie. Es gab eine Telegram-App, wo wir eine doppelte, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, eine irgendwas doppelt, also man hat im Wesentlichen zwei Accounts in dem Telegram. Einer von diesen Accounts ist ein sehr netter, fluffiger, macht man gar nichts und das sind eben das, was die Polizisten dann auch sehen und dann gibt es einen zweiten Account, der da versteckt ist, das haben wir also gemacht, aber das war schon die größte was Leute sich auch tatsächlich vorstellen können, auf ihren Smartphones auch zu benutzen. Die Technologiekompetenz, die geht zurück. Also wenn Menschen Smartphones benutzen, dann wissen sie weniger über die Technologie, als sie vielleicht noch vor 10 Jahren gewusst hätten.
Das waren alle Fragen, die wir heute aktivieren konnten. Bitte helft mir, ihm zu danken für diesen wundervollen Talk. Und ja, Dankeschön und Dankeschön.